Moin Moin zu der Schmerzcode. Der Podcast, in dem Jan-Peer und Marco wichtige Themen zum Mysterium Schmerz einfach und praktisch aufschlüsseln wollen.
Hallo Marco, wie geht's dir? Fühlst du dich auch weihnachtlich?
Hallo Jan-Peer. Ja, die viel wichtigere Frage ist, hast du eigentlich schon alle Geschenke eingekauft?
Nein.
Ich meine, wir haben hier jetzt, das ist ein halbes Jubiläum, ne? Das ist die fünfte Folge, Jan-Peer. Und ich finde, eigentlich müsste ich dir ein Geschenk kaufen, aber ich bin wieder mal, wie es so ist, am 24.12., ups, Weihnachten, ich habe noch nicht alle Geschenke, habe ich auch heute wieder nicht dran gedacht, dir irgendwas Schönes mitzunehmen, weil ich es echt genieße, mit dir diesen Podcast aufzunehmen.
Mit dir zusammen das zu tun, ist schon Geschenk genug.
Du, nicht, ist schlimm genug, dass wir Weihnachten haben bald, das wird jetzt hier richtig romantisch irgendwie.
Finde ich auch.
Habe ich das
Aber
Gefühl.
Weißt du, was ich ganz besonders irre fand? Das ist die Verbindung aus Reggae und Weihnachten.
Ja, soll uns das was sagen?
Das soll
heute
uns was sagen, genau. Ja.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Wir haben ein neues Thema heute nach den trockenen Anfangsfolgen. Heute beschäftigen wir uns mit medizinischem Cannabis.
Wow.
Gut, ne?
Also, ja, als ob die Idee von uns kommt.
Ja, Wahnsinn.
Großartig.
Was fällt dir denn dazu ein, spontan?
Cannabis? Mhm. Ich finde, die Wacky-Musik ist schon mal ein guter Start. Der wirkt jetzt nicht so wissenschaftlich, aber es ist schon,
das
gefällt mir schon gut, muss ich sagen. Aber nee, da fällt mir einiges zu ein. Und ich glaube, um jetzt nicht zu doll zu teasern, das wird toll. Ich habe echt ein gutes Gefühl.
Ja, ich glaube, es ist auch ein wichtiges Thema. Nicht, weil es auch schon seit Jahren in der, nicht nur Schmerz, sondern auch in der Medizin wichtig ist. Es ist vielleicht auch aktueller denn je mit den geänderten Gesetzes- und Rahmenbedingungen.
Ja, genau, der 1. April, auf den wir so ansprechen, ne? Von diesem Jahr noch. Es ist auch nur noch diesen Monat, dieses Jahr, genau, ja. Aber es ist auch ein uraltes Produkt. Ich meine, wir reden hier von mehreren tausend Jahren, dass man dieses Produkt schon kennt.
Das ist richtig.
Wenn ich das richtig entsinne, sind die ersten Berichte auch aus China und Indien. Ich glaube, offiziell sind sie älter aus China als aus Indien, aber so richtig genau weiß man nicht.
Ich weiß auch schon, ne? Ich weiß auch nicht, wie sowas übermittelt wird, ob das auf einer Vase geschrieben wurde oder auf Papyrus.
Und wahrscheinlich eher irgendwelche Abbildungen, ne? Malen mochten die ja sowieso immer ein bisschen mehr.
Ja,
und mit THC-Einfluss kann man vielleicht auch besser malen.
Ja, das ist richtig.
Ja.
Das ist richtig.
Ja, aber letztendlich hat sich das ja damals dann von dem asiatischen Gebiet dann auch verteilt auf die ganze Welt. Waren sie alle Bob Marley, muss man ja ehrlicherweise sagen.
Ja, das.
Und ab dem 19. Jahrhundert war es auch zunehmend genutzt in unserer westlichen Welt. Und da wurde es dann,
ja,
du hast da so ein tolles Wort, komm,
raus. Recreational Drug.
Recreational Drug.
Die Entspannungsdroge.
Ja, komm, gib mal eine Runde, würde ich sagen, ne?
Okay.
Aber heute wird es eher so mit Tabak und Alkohol. Jetzt auf der Ranking-Skala ist es dann ja auch schon die dritthäufigste Droge, ne?
Ja, dritthäufigst genutzte psychoaktive Substanz, ne?
Mhm.
Ich glaube, vielleicht geben wir der Folge auch ein bisschen Struktur. Was haben wir heute vor im Einzelnen?
Ja.
Ich würde vielleicht starten, das mal pharmakologisch ein bisschen Cannabis einzugrenzen. Jeder meint so, ja, man kennt das ja alles, aber wenn man sich mal im Detail dann beschäftigt, was haben wir denn da an Substanzen und wo wirkt das denn alles im Körper? Vielleicht gibt es ein bisschen, schlüsselt es ein bisschen auf und erleichtert auch so ein bisschen den Zugang zu dem Cannabis-Wirkweisen und was haben wir denn da eigentlich auch so medikamentös in der Pipeline.
Mhm.
Aber es soll, das haben wir jetzt gesagt, es soll ja nicht so trocken bleiben. Wir wollen es auch ein bisschen praktisch dann machen.
Oh, bitte nicht. Hast du jetzt was gedreht?
Nein, aber praktisch im Sinne. Ich habe mir überlegt, wir machen das nach dem theoretischen Teil praktisch von der Pflanze zum Patienten.
Das hört sich gut an.
Ja.
Das lassen wir mal kurz als Teaser so stehen, oder?
Genau.
Okay. Aber dann würde ich mich freuen, vielleicht um dem Schlagwort Struktur gerecht zu werden. Erzähl doch mal ein bisschen was über das cannabinoide System, dass wir da einfach mal reinkommen.
Ja, und das mache ich gerne. Also, wenn wir uns über Cannabis und die Wirkung von Cannabis unterhalten, lohnt es dann sich...
Klugscheißer-Alarm.
Entschuldigung, das haben wir so lange nicht mehr gehabt. Jetzt ist mir die Hand jetzt ausgerutscht.
Genau. Um die vielfältigen Wirkungen von der Cannabispflanze zu verstehen, da hilft das tatsächlich einen Blick auf das körpereigene sogenannte Cannabinoid-System zu wirken. Das heißt also, wo sind eigentlich die Stellschrauben im Körper, wo wirken denn diese Substanzen? Also das cannabinoide System, das ist noch gar nicht so lange bekannt. Ungefähr vor 30 Jahren ist das letztlich erforscht oder begonnen worden zu erforschen. Das ist ein neuromodulatorisches Netzwerk. Also das ist zuständig für Aufrechterhaltung der Homöostase, auch für viele andere, da komme ich später ein bisschen drauf, auf viele andere physiologische Prozesse im Körper. Das setzt sich dann auf der einen Seite natürlich aus entsprechenden Rezeptoren zusammen und da gibt es dann der cannabinoide Rezeptor 1 und 2 und erstmal aus körpereigenen Cannabinoiden, also Stoffen, die auf diese Rezeptoren wirken, denn zusammen. Und ich glaube, ich mache es mal so, ich fange mal mit den Rezeptoren so ein bisschen an und guck dann mal, was für Stoffe wirken auf diese oder was können für Stoffe auf diese Rezeptoren denn überhaupt denn wirken. Also wie gesagt, es gibt zwei Cannabinoid-Rezeptoren im Körper und die heißen dann Cannabinoid-Rezeptor 1 und 2. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend.
Ja, oder kurz CB1 und CB2.
Genau, CB1 und CB2, das sind alles G-Protein gekoppelte Rezeptoren. Der CB1-Rezeptor, deswegen heißt er auch 1, wurde als erster entdeckt. Das war 1988 oder wurde da beschrieben. Und der ist vor allen Dingen, wird er exprimiert im Gehirn und ist dann in der Steuerung von verschiedenen neurologischen Prozessen dann beteiligt. Es gibt den auch in nicht so hoher Dichte auch in peripheren Geweben, aber hauptsächlich ist das der Rezeptor, der im Gehirn am meisten vertreten ist. Kurze Zeit später.
Darf ich dazu kurz noch was fragen?
Ja,
heißt es denn, dass im Gehirn kein CB2-Rezeptor ist?
Also er ist deutlich, deutlich weniger der CB2-Rezeptor vertreten. Deutlich weniger vertreten. Der hat andere Schwerpunkte. Der CB2-Rezeptor ist ein bisschen später beschrieben worden, 2 Jahre später, 1990. Und der hat auch nicht viel mit dem CB1-Rezeptor gemeinsam. Die sind nur so 45% Ähnlichkeit. Aber der CB2-Rezeptor ist vor allen Dingen eigentlich bei Immunzellen exprimiert und aber auch in vielen anderen peripheren Geweben, im kardiovaskulären System, Gastrointestinaltrakt, in der Leber, Fettgewebe etc., aber auch in geringerer Dichte auch zentralen Nervensystemen. Und so kann man das so ein bisschen auseinanderhalten. CB1 dann eher Gehirn und CB2 dann eher in der Peripherie. So, wenn man sich dann fragt, was machen denn diese beiden Rezeptoren? Das sind ja G-Protein gekoppelte Rezeptoren und das beinhaltet immer schon, dass die sehr, sehr vielfältige Mechanismen im Körper dann beeinflussen können. Also jetzt gerade CB1, das ist jetzt derjenige, hatte ich ja schon gesagt, der im Gehirn vor allen Dingen dann verortet ist und der ist mit zuständig zum Beispiel für Appetit, für Lernen, für Erinnerung, für Depression, für Schizophrenie, für Angst und ist sozusagen mit beteiligt bei Epilepsie und bei Suchterkrankungen oder bei Epilepsie und Sucht. Ne? Also der ist hat viel, vielfältige Aufgaben. Wenn man diese beiden Rezeptoren mal so ein bisschen sich dann fragt, was für Stoffe gibt es denn eigentlich, die auf diese Rezeptoren wirken, dann nennt man diese Stoffe Cannabinoide. So. Das sind letztlich alles chemische Substanzen, die haben eine charakteristische terpenophenolische Struktur. Ich bin stolz, dass ich das ausgesprochen habe.
Das hast du bestimmt dreimal vom Spiegel gelernt.
Mehrfach.
Terpenophenolische Struktur. Ja, darf ich dich nochmal kurz unterbrechen?
Ja.
Das erinnert mich so an das Schlagwort Terpene, was natürlich auch so durch die Presse geht. Da muss man drauf achten. Immer viel Terpene in seinem Konsum, das ist wichtig. Ist das das Gleiche? Hat das was damit zu tun?
Ja, also das ist so ein Oberbegriff für Terpene etc. Also sowas, das nennt sich ja sekundäre Pflanzenstoffe.
Ne? Ja.
Also darunter sind Cannabinoide, Terpeno, andere phenolische Verbindungen, also das sind also so vielfältige sekundäre Pflanzenstoffe, die ja in Nutz- und Heilpflanzen dann drin sind.
Ja.
Und genau, Terpene ist auch nachher nochmal wichtig, wenn wir mal uns ein bisschen mehr mit dem medizinisch hergestellten Cannabis aus Pflanzen dann beschäftigen, ist das auch noch ein sehr wichtiger, neben den eigentlichen Wirkstoffen, die wir dann angucken werden, sozusagen noch ein möglicherweise Träger von Wirkungen, was man heute noch gar nicht so genau kennt.
Okay. Genau. Aber dann bietet sich das ja an, dass Terpene unser erstes Schlüsselwort ist, oder?
Genau.
Ja, sehr schön.
Das erste Schlüsselwort.
Terpene.
Also Cannabinoide, terpenophenolische Struktur. Man kann grob zwei Gruppen unterscheiden bei den Cannabinoiden. Das sind einmal die körpereigenen Cannabinoide, die hergestellt werden. Das sind sogenannte Endocannabinoide. Oder dann natürlich von außen zugeführte Cannabinoide. Die können dann synthetisch hergestellt sein oder aus Pflanzen. Und das ist ja medizinisches Cannabis letztendlich. Das sind dann die Phytocannabinoide. Ich gehe mal einmal ein bisschen auf die Endocannabinoide, also die körpereigenen Substanzen zurück. Da gibt es zwei, die ganz gut untersucht sind. Das ist das AEA, Arachnoidul, Ich gehe mal als erstes ein bisschen auf die Endocannabinoide, also auf die körpereigenen Cannabinoide, die wir haben. Da gibt es im Prinzip zwei gut untersuchte. Ich mache jetzt immer das in Kurzform. Da gibt es das AEA, das ist also sozusagen, der bindet vor allen Dingen an den CB1-Rezeptor und fast gar nicht an den CB2-Rezeptor. Und dann gibt es das 2AG. Das ist ein voller Agonist, der sowohl an CB1 als auch an CB2 dann bindet. Das sind beides körpereigene Stoffe. Das sind auch Abkömmlinge von der Arachnoidonsäure. Die können auch noch an diverse andere Rezeptoren binden und dann halt sozusagen die vielfältigen Aufgaben im Körper dann wahrnehmen. Das ist insofern wichtig zu wissen, dass wir diese Endocannabinoide haben, weil wenn wir von außen andere Cannabinoide zuführen, dann können diese von außen zugeführten die Wirkweise und die Wirkstärke von den Endocannabinoiden modulieren und verändern. So, und das ist dann möglicherweise eine Erklärung auch für die sozusagen vielfältigen Wirkungen von außen zugeführten Cannabinoiden. Deswegen muss man das so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass es die auch gibt und die auch vom Körper dann selber hergestellt werden. Gucken wir uns dann die von außen zugeführten Cannabinoiden an. Da gibt es dann synthetische, also richtig dann im Labor hergestellte Cannabinoide, die dann auch verschieden, die sozusagen auch zum Beispiel von der amerikanischen Aufsichtsbehörde mal richtig als Medikamente zugelassen worden sind. Zum Beispiel dann sozusagen, das ist ein Strukturanaloger für THC. Das ist also eins von den bekannten Wirkstoffen aus dem medizinischen Cannabis. Das ist zum Beispiel zugelassen für Übelkeit und Erbrechen im Rahmen von Tumor und Erkrankung und Chemotherapie. Gucken wir uns jetzt mal im Einzelnen eigentlich, und das ist ja der Kern des Ganzen, wo wir drauf hinaus wollen, die Phytocannabinoide, also die aus Pflanzen gewonnenen Cannabinoiden. Wenn man sich die Cannabispflanze selber anguckt, dann enthält die ja hunderte von sekundären Pflanzenstoffen. Also die beiden Phytocannabinoide, die beiden wichtigsten, gucken wir uns gleich mal an. Terpene und andere phenolische Verbindungen hatten wir ja schon gesagt. Also das ist ja eine Pflanze mit einem großen sozusagen Wirkstoffstrauch, Strauß. Gucken wir uns mal im Einzelnen an. In den 1960er Jahren, man hat sich ja die Pflanze schon lange dann benutzt, aber man hat sich dann immer gefragt, was sind eigentlich die beiden Stoffe, die wirksam und die in der Pflanze hauptsächlich wirksam sind. In den 1960er Jahren ist es dann gelungen, erstmal den psychoaktiven Bestandteil des Cannabis, das Delta-9-Tetrahydrocannabinol, also das THC, das wir alle kennen, dann zu isolieren und zu identifizieren als der Stoff in der Hanfpflanze, die dann die psychoaktiven Komponenten vermittelt. Und der zweite wichtige Bestandteil, der auch dann parallel oder sozusagen beschrieben wurde, ist das Cannabidiol, das CBD, was ja immer der zweite Hauptwirkträger ist aus der Pflanze, konnte dann auch isoliert werden. Die beiden THC und CBD, die sind chemisch total ähnlich. Die haben sogar die gleiche Strukturformel, also 21 C-Atome und dann OH-Gruppen und so weiter dran. Aber die sind chemisch auch sehr eng miteinander verbunden, aber doch so unterschiedlich, dass sie sich nicht ineinander umwandeln können. Also du hast entweder das eine oder das andere. So, dass du halt unterscheiden musst, du hast eben zwei große chemische Träger von den Wirkungen von medizinischem Cannabis, also THC und CBD. Wenn man sich mal anguckt, wie diese beiden Stoffen denn auf diese beiden oder wie die auf den Körper wirken, dann muss man sich klar machen, es geht einerseits um die Rezeptoren, die wir schon besprochen haben, CB1 und CB2, aber es geht auch um viele andere Rezeptoren im Körper, wo THC und CBD dann auch mit drauf wirken.
Ich würde da ganz gerne, weil das für mich eigentlich noch sehr wichtig ist als Arzt, der ja nun auch andere Medikamente ansetzt, würde ich ganz gerne noch mal ein bisschen was über das Zytochrom-450-System erzählen, wenn du nichts dagegen hast.
Das kannst du gerne machen. Das ist ja sehr wichtig. Also sozusagen, wenn man die Stoffe jetzt einnimmt, und das ist ja auch wichtig, sozusagen werden die im Körper stoffwechselt und die werden ja irgendwie abgebaut. Und das macht ja auch ist sozusagen immer ein großer Sorgenpunkt, dass sowas auch Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten machen kann.
Ja, und das ist halt der Fall auch unter THC und CBD, weil hier das Zytochrom-P450-System beeinträchtigt wird, so dass da drei große Untergruppen vom P450-System angegriffen werden und diese hemmen und dadurch unterschiedliche Wirkungen haben. So ist zum Beispiel das Zytochrom-P3A4-System, das ist ein Enzym, was für ungefähr 50% aller Medikamente für den Abbau verantwortlich ist. Und CBD hemmt dieses Enzym besonders stark, aber auch THC kann dieses System hemmen. Mhm. Das gibt noch Probleme, da gehe ich gleich nochmal drauf an, welche Medikamente davon beeinflusst sind. Auch das Zytochrom 2C9, das ist auch ein Enzym, was eine hohe Rolle bei dem Metabolismus von THC wirkt. Aber wenn man CBD zusätzlich einnimmt, wird das gehemmt und kann dann den Abbau von THC verlangsamen, sodass das auch schon Einfluss hat. Oder aber auch das 2C19-Enzym, auch aus der Zytochrom-P450-System. Hier sieht es aus, dass CBD dieses hemmt und so den Abbau auch von bestimmten Medikamenten hemmen kann. Um diesen Kreislauf so kurz und diesen Spannungsbogen so kurz wie möglich zu halten, sind es natürlich ganz klassisch Blutverdünner, die davon beeinträchtigt sind. Warfarin zum Beispiel, so dass das hier echt kumulative Probleme geben kann, wenn man das unter diesen Medikamenten chronisch einnimmt. Antiepileptika wie Clobazam, so heißt das. Und auch bestimmte Schmerzmedikamente, was ja für uns sehr relevant ist. So dass, ja, es hat eine breite Wirkung und man kann da auch eine Menge mitmachen, aber auch wie so viele andere Medikamente muss man sich an bestimmte Spielregeln halten.
Absolut.
Unter anderem halt auch ein bisschen an das Zytochrom-P450-System denken. Ja,
also wo Licht auf jeden Fall immer schatten und nichts ist ohne Preis, ne?
Ja, genau. Ach, Alter, warte.
Klugscheißer-Alarm.
Ich dreh durch, ehrlich. Ja. Pharmakodynamik. Genetik haben wir schon ein bisschen besprochen. Wolltest du noch was?
Ja, ich komme noch ein bisschen, ich würde es noch ein klein bisschen aufbohren. Also ja. Man muss ja, oder man kann
sich
ja.
Ich habe es nicht anders erwartet. Aber lass dich nicht durcheinander bringen.
Ich mache nur die Zusammenfassung.
Ja, sei froh, dass Weihnachten ist.
Ja. Mutter Strauß Geschenke. Also, ich gehe noch einmal drauf auf. Also, wir gucken uns nochmal jetzt die beiden Phytocannabinoide noch mal ein bisschen an, also THC als allererstes. Das THC ist, das bindet richtig, richtig doll an den CB1-Rezeptor. Und der, haben wir ja gesagt, der ist ja im Gehirn. Und das THC bindet dann mit einer sehr hohen Potenz, also man braucht nur ganz wenig Medikament, um diesen Rezeptor dann zu aktivieren. Und der CB1-Rezeptor ist eben derjenige, der die psychotropen Wirkungen beim Menschen vermittelt. So, also das heißt, THC ist eben die Substanz, die dann die ganzen psychotropen Wirkungen bei Menschen hervorruft. Und zwar wirkt das THC, das ist ein Partialagonist, CB1-Rezeptor, und moduliert dann, wie ich schon sagte, verschiedene neuronale Funktionen, indem es die präsynaptische Freisetzung von Neurotransmittern, also zum Beispiel Glutamat, GABA, Acetylcholin reduziert.
Ich bin sprachlos.
Und es wirkt natürlich nicht nur auf den CB1-Rezeptor, das sagte ich ja, sondern auch auf andere Rezeptoren. Und ich nehme jetzt nur zwei, die man kennt. Das wäre zum einen der Glycin-Rezeptor. Das haben wir in den Vorpodcasts ja auch besprochen. Das ist ja im Prinzip einer der wichtigsten. Das Glycin ist ja ein inhibitorischer Neurotransmitter. Und auf diesen Rezeptor wirkt das THC, das moduliert das allosterisch, also verändert so ein bisschen die Konformation des Rezeptors. Und letztendlich führt das dann zum Beispiel zu einer verschminderten Schmerzwahrnehmung.
Weil der Rezeptor anders verändert ist nicht und verändert. Nicht mehr richtig reagiert auf die Signale.
Ja, oder besser. Ne?
Oder also, besser, ja, okay.
Sozusagen, ne? Inhibitorische Neurotransmitter, bessere Reaktion, hast weniger Schmerzen. Oder zum Beispiel auf den Serotoninrezeptor. Ne? Also da wirkt das THC auch als Agonist. 5-HT3-Rezeptoren, das kennt man ja zum Beispiel so von Antidepressiva. Deswegen schreibt man darüber auch die mögliche antidepressive Wirkung dem THC dann zu.
Antiemetika auch.
Antiemetika, genau. Super. Auf der anderen Seite, das CBD als anderer klassischer Wirkstoff, wenn man das untersucht, das CBD, das hat eine relativ geringe Bindungsstärke an den CB1 und CB2 Rezeptor. Ja. Aber, also das bindet nicht direkt an diese beiden Rezeptoren, aber auch hier kann es indirekt die Wirkung zum Beispiel von Endocannabinoiden verstärken, indem es auch an der Seite zum Beispiel, so jetzt plastisch gesprochen, von dem Rezeptor andockt und das auch allosterisch dann die Wirkstärke oder die Wirkmöglichkeiten von den Endocannabinoiden verändert, sagen wir es mal so ganz wertfrei. Ne? Das wirkt, wie gesagt, CBD nicht so doll auf die CB1 und CB2 Rezeptor und es wirkt aber auch jetzt auf eine riesige Palette von anderen Rezeptoren. Und ich will da gar nicht jetzt alle hier im Detail besprechen, aber zum Beispiel, wir hatten das am zweiten Podcast ja gesagt, da hatten wir schon von den TPAV-Rezeptoren, das sind ja deine liebsten peripheren Rezeptoren gewesen. Ja.
Die sind sie immer noch.
Und da ist zum Beispiel, da bindet das an 6 verschiedene, weiß man zumindest, ne, TPRV1 bis 4, das ist ja der klassische Vanilloid-Rezeptor gewesen. Da ist zum Beispiel das CBD so ein schwacher Agonist. Und das verändert zum Beispiel die Sensibilität, vermindert die Sensibilität auf Capsaicin.
Sind das nicht 6 Untereinheiten, jetzt ohne zu scheißen, aber.
Das kann gut sein, ja.
Ich glaube, es ist V1 bis V6.
Ja, also an die ersten 4 bindet es dann zumindest. Ne? Aber CBD bindet zum Beispiel auch an den Serotoninrezeptor agonistisch. Darüber kann es zum Beispiel angstlösend wirken. Es bindet an den GABA-A-Rezeptor. Das wissen wir, das ist ja so ein schneller inhibitorischer Neurotransmitter, GABA. Und da verändert es das CBD auch den Rezeptor, also allosterisch moduliert es und sensibilisiert den dann für GABA in geringeren Dosierungen. Und das ist dann zum Beispiel eine mögliche Erklärung für die schlaffördernde und angstlösende Wirkung, dass man dem CBD zuschreibt. Und das kann man ja noch weiter aufbauen. Also dann wirkt das, ich habe ja am Anfang gesagt, der CB2-Rezeptor, das ist auf Immunzellen und das CBD wirkt dann, kann zum Beispiel immunsupprimierend wirken, indem das die Aktivierung von Neutrophilen und Granulozyten und Lymphozyten dann reduziert. Es hat noch sozusagen Verantwortung in der Apoptose, also in dem Zelltod. Deswegen ist es auch im Gespräch für Krebstherapien. Es ist ein wahnsinnig bunter Strauß, was jetzt diese Phytocannabinoide dann machen können im Körper. Ne, und das ist ja auch so ein großer Punkt. Wir haben ja jetzt ja, und das muss man vielleicht insgesamt, wenn man dieses cannabinoide System sich anguckt, das ist jetzt kein klassisches Reizreaktionsnetzwerk, also wo man A wird ausgelöst und B passiert, sondern das ist sozusagen nicht so klar in der Trennschärfe oder wir wissen noch nicht genau, wofür alles denn sozusagen da ist, sondern es hat eben dann, wie gesagt, vielfältige Aufgaben im Körper und beeinflusst eben ganz verschiedene körpereigene Prozesse. Und deswegen glaube ich auch darüber so ein bisschen erklären zu können, dass es eben auch beim einen Menschen irgendwie ganz besonders gut funktioniert und bei dem anderen vielleicht auch nicht. So, also es ist ja nicht immer es ist jetzt eben nicht so ein klassisches Medikament, was wir dann in die Hand nehmen, wo wir sehr, sehr genau wissen, wo das pharmakologisch dann eingreift und was es denn ganz im Detail dann beeinflusst und was für Wirkeffekte dann im Körper dann ausgelöst werden.
Mhm. Ja. Aber das macht es ja auch so spannend.
Das macht es auch so spannend und das macht es auch vielfältig. Also das ist ja, ich will das gar nicht in die Kritik stellen, sondern ich will sagen, es ist möglicherweise für den einen oder anderen Patienten ein wunderbares Medikament, auch wenn man nicht 100% genau weiß, worüber das es jetzt im Detail denn auch wirkt. Aber es eröffnet einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten.
Mhm.
Aber man ist sich eben nie sicher.
Ja, das stimmt.
Das ist eben, wo Licht auch Schatten.
Ja. Jan-Peer, vielen Dank, dass du dieses komplexe Gebiet einmal versucht hast, vernünftig zusammen, dass du es sehr gut zusammengefasst hast. Dann muss ich sprachlich, semantisch korrekt bleiben, muss ich sehr vorsichtig sein, weil das hast du sehr gut zusammengefasst.
Mhm.
Da bin ich auch froh, dass du das gemacht hast. Bei mir hätte es erstens doppelt so lange gedauert und wäre nicht, wäre halb so wissenschaftlich fundiert gewesen.
Na,
also vielen Dank dafür.
Stellst du ja dann nicht unter den Chef.
Das sagst du jetzt so. Aber nur, weil 2-3 Leute zuhören. Sonst hättest du das nie gesagt.
Das hoffen wir immer, dass jemand zuhört.
Aber um auf den Teaser am Anfang dieses Podcasts nochmal zurückzukommen, wollen wir jetzt die nächsten paar Minuten damit verbringen, uns einmal erzählen zu lassen, wie es eigentlich von der Pflanze zum Produkt, zum Extrakt kommt.
Ja.
Da hatte ich den Luxus, dass ich einmal mit Dr. Cannabis reden konnte, mit dem Dr. Adrian Fischer, der in der Presse als Dr. Cannabis bezeichnet wird. Er hatte mir die Geschichte auch kurz erzählt, dazu aber gerne später. Den hatte ich interviewt.
Wunderbar.
Und hatte ihm ein bisschen was erzählt und hatte in dem Interview ihn gefragt im Vorfeld, dass er sich bitte einmal vorstellen sollte, kurz vorstellen sollte für uns. Und ich würde sagen,
da hören wir jetzt einfach mal rein.
Ja.
Super.
Viel Spaß.
Ja, also ich bin Adrian Fischer, ursprünglich Medizin studiert, war Arzt und habe dann im Bereich Neurowissenschaften geforscht, zuletzt an der FU in Berlin. Und dann haben wir die Idee gehabt, ein Cannabis-Unternehmen zu gründen, was jetzt nicht nur den Vertrieb von Cannabisblüten macht, wie viele andere, sondern auch den Anbau von Cannabis, und zwar in Deutschland.
Das ist ja schon eine ganz gute Grundvoraussetzung, um in dem Bereich als Experte zu gelten. Ich habe noch mal eine private Frage. Ich weiß nicht, ob du in diesem Podcast darauf antworten möchtest, aber in meiner Recherche über dich habe ich überall gelesen, du wirst im World Wide Web gerne als Dr. Cannabis tituliert, als Alias. Wie ist das denn zustande gekommen?
Das war so ein bisschen zufällig. Das war die Bild-Zeitung war mal bei uns zu Besuch und wollte eigentlich mit meinem Mitgründer Konstantin ein Interview machen. Und der sagte dann, ja, da fragen Sie vielleicht besser hier den Arzt im Team. Der kennt sich mit den Cannabis-Sachen besser aus. Und dann meinte der Reporter, oh, das ist dann wohl der Dr. Cannabis. Dann fragen wir den. Und dann war die Schlagzeile dann geboren und die hieß dann, Dr. Cannabis zeigt seine Anfallen. Und ja, das ist so ein bisschen hängen geblieben.
Ja, alles klar. Okay, ich denke, es gibt durchaus schlechtere Spitznamen und Alias-Bezeichnungen. Also, es freut mich sehr, dass ich heute die Ehre habe, mit Dr. Cannabis über dieses Thema zu sprechen. Um gleich auf deine Expertise zurückzugreifen, kannst du mir ein bisschen erklären, wie der Produktionsprozess von CBD und THC so abläuft? Was so die wichtigsten Schritte, ich sag mal ganz plakativ, von der Pflanze bis zum fertigen Produkt ist?
Ja, also vielleicht zunächst mal als Einordnung. Also CBD-Blüten bauen wir nicht an und sind auch als Blüten eigentlich relativ selten, dass sie verschrieben werden. Es gibt natürlich Arzneimittel, die CBD beinhalten, also Extrakte, aber für Blüten relativ wenig. Also wir beschränken uns dabei auf THC, also den psychoaktiv wirksamen Teil davon. Ja, beim Anbau ist große Herausforderung, wenn es eine medizinisch wirksame Substanz sein soll, natürlich, dass man die Qualität sicherstellt. Vor allem medizinisch gesehen natürlich, dass eine Blüte wirkt wie die andere. Ist natürlich für Patienten immer schwierig, wenn man damit Wirkungsschwankungen rechnen muss, sich darauf einstellen muss. Das heißt, das sind eigentlich wichtige Herausforderungen jetzt beim medizinischen Anbau. Es gibt natürlich unterschiedliche Methoden, wie man das anbauen kann. Grundsätzlich gilt für den Anbau eine Richtlinie, das ist die sogenannte gute Anbau- und Sammelpraxis. Ja, die schreibt so ein bisschen vor, wie man das machen muss, aber die schreibt natürlich für alle Heilpflanzen das allgemein vor. Man kann die auf dem Feld anbauen, man kann die in einem Gewächshaus anbauen oder eben wie bei Cannabis häufig und wie bei uns auch in einem Innenanbau, ne? Also in einer eigentlichen Halle beziehungsweise in einem klimatisierten Raum, der dann auch mit Licht gesteuert belüftet wird.
Also sind wir jetzt schon sozusagen bei der Grundvoraussetzung für die Pflanze, damit die adäquat wächst und auch, wie du gesagt hast, ihr eine gewisse Struktur habt, um die Qualität sicherzustellen. Ist das richtig?
Mhm.
Und wie geht es weiter? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es da einen Großhandel, wo ich mir da kleine Pflanzen kaufe und dann pflanze die ein und habe da so einen Gärtner, der das irgendwie großzieht und alle freuen sich, wenn das dann groß ist? Oder wie läuft das vonstatten? Wie kann man sich das so vorstellen? Wir müssen ja leider davon ausgehen, dass nicht jeder das so weiß, wie es hergestellt wird.
Ja, also das gibt es bisher in Europa nicht, dass es einen Großhandel gibt, wo man Pflanzen einkaufen kann, die dann für den medizinischen Anbau zugelassen sind. Das machen wir selber bei uns in der Anlage. Also wir haben da sowohl sogenannte Mutterpflanzen, das sind Pflanzen, die über längere Zeit erhalten werden können, also über Jahre hinweg, und von denen man dann Ableger nimmt. Die Ableger haben den großen Vorteil, dass die genetisch identisch sind zur Mutterpflanze. Das heißt, man kann auch wiederholt das Gleiche anbauen. Und dann gibt es noch eine etwas komplexere Variante davon. Bei Mutterpflanzen ist natürlich das Problem, wenn man eine Pflanze über sehr viele Jahre hin erhält, dass man nicht ausschließen kann, dass die mit der Zeit halt doch auch irgendwie Krankheitserreger bekommt. Und wenn man einmal eine Sorte längere Zeit anbaut, dann gibt es natürlich auch viele Patienten, die genau diese Sorte dann haben wollen. Und die kriegt man nicht nochmal da wenn man eine neue Zucht betreibt aus neuen Samen, wird die eben nicht identisch zu der gleichen Pflanze. Und das kann man dann über Zellkultur machen. Da kann man dann die Pflanzen sozusagen in einer kleinen Petrischale erhalten. Und da kommen dann eben keine Umwelteinflüsse rein. Das heißt, die wird nicht krank. Und kann man auch über viele Jahre dann immer wieder neue Mutterpflanzen draus regenerieren. Und so müssen wir, weil man sie nicht einkaufen kann, einfach unsere Mutterpflanzen selber halten und dann dadurch auch dann eben sicherstellen, dass wir über lange Zeit hinweg die gleiche Qualität liefern können.
Gibt es so bestimmte Voraussetzungen, wie so eine Pflanze wächst? Kann man sich das wie so eine schöne Orchidee vorstellen oder eine Rose? Man braucht ein bisschen Nährboden, ein bisschen spezielles Licht, ein bisschen bestimmtes Klima. Oder kann das eigentlich jeder in seinem Wohnzimmer machen, neben dem LCD-Fernseher?
Ja, das kommt immer darauf an, was man erreichen will. Also dann grundsätzlich wächst Cannabis sehr robust. Auch draußen kann man einfach hinstellen, die Pflanze wächst dann. Aber dann kriegt man natürlich keine Blüten und schon gar keine Blüten mit einem hohen Anteil von THC und einer gleichen Qualität über die Pflanze hinweg. Aber grundsätzlich wächst Cannabis erstmal stark. Ne? Im Englischen heißt es ja auch Weed, das steht für Unkraut. Das heißt, also an Cannabis einfach nur anzubauen, ist sehr, sehr einfach. Es dann so zu schaffen, dass in einem großen Raum wirklich jede der einzelnen Pflanzen gleich ist und man die gleichen Blüten ernten kann, ist schon eine Herausforderung. Also da steckt ziemlich viel Technik hinter und natürlich auch ein spezielles Licht, also ein spezielles Lichtspektrum, das man einsetzt und das man dann auch anpassen kann in der Lichtintensität über die Zeit. Wie alt ist die Pflanze zunächst mal? Wenn sie jung sind, hat man einen höheren Blauanteil zum Beispiel im Licht. Wenn sie dann gegen Ende der Blüte sind, so wie im Herbst, ne, wird das Licht ein bisschen röter. Das versucht man auch mit zu simulieren. Dann ist das ein bisschen mehr die natürlichen Bedingungen der Pflanze. Also da steckt schon ziemlich viel, sage ich mal, einfach so gärtnerisches Know-how drin, Cannabis anzubauen.
Ja, jetzt habt ihr die Pflanze, jetzt wächst sie da in den bestimmten Phasen, wird sie immer größer. Du hast ja gesagt, ganz wichtig scheinen hier auch die Lichtfaktoren zu sein. Wenn ich das richtig verstanden habe, brauchen die natürlich auch eine gewisse Grundnährung oder irgendwelche Spurenelemente, damit sie vernünftig schnell wachsen.
Ja.
Sorgt ihr mit eurer Technik dazu, dass die schneller wachsen oder kann man da gar nichts dran machen? Das wächst immer gleich schnell. Und wie lange braucht es überhaupt, bis so eine Pflanze groß ist?
Ja, also alles zusammen dauert das so circa 100 Tage, bis die Pflanze erntereif ist, nachdem man den Ableger genommen hat. Klar, wir sorgen natürlich mit allem, was geht, dafür, dass die Pflanze so schnell und so gut wie möglich wächst. Das heißt, man muss für jede Sorte auch eine geeignete Zusammenstellung an Nährstoffen finden und dann auch die richtige Menge an Licht. Und was man dann auch macht, also was man im Innenanbau machen kann, ist natürlich, man kann auch die Luft steuern. Das heißt, man gibt ein bisschen mehr CO2 in die Luft. Gerade bei viel Licht ist die Pflanze dann in einem Optimum und wächst noch schneller heran, also beziehungsweise produziert in der gleichen Zeit dann mehr Blüten. Und das ist eben der Prozess, den man dabei versucht zu optimieren, ne? Dass man die Lichtleistung optimiert im Verhältnis zur Blüte, die man dann ernten kann.
Dass das so komplex ist, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Wie geht es denn weiter? Jetzt habe ich die Pflanze, jetzt ist sie nach 100 Tagen groß geworden. Wie kommt denn jetzt unser Endprodukt daraus?
Ja, das kommt natürlich immer darauf an, was das Endprodukt ist. Also A, gibt es ja einfach die Abgabe als unverkleinerte Blüten. Das funktioniert einfach durch manuelles Abschneiden mit Scheren. Die Blüten werden vom Stamm getrennt, werden dann nochmal getrimmt, getrocknet und im Endeffekt so, wie sie sind, verpackt. Natürlich getestet, ob alles in Ordnung ist, die Mikrobiologie. Es gibt optional die Möglichkeit, die zu bestrahlen, was natürlich dann wichtig ist, gerade bei immunsupprimierten Patienten, dass man sicher sein kann, dass wirklich keine Bakterien und vor allem Schimmelpilze und Sporen auf dem Produkt noch lebensfähig sind. Muss man aber nicht. Viele Blüten sind auch unbestrahlt. Und ansonsten gibt es natürlich dann die Möglichkeit, das weiter zu verarbeiten, zu Extrakten, die dann oral eingenommen werden.
Das finde ich ja spannend. Kann ich mir das so vorstellen, dass ihr dann da, was weiß ich, so ein Kartonprodukt fertig macht und dann bestrahlt ihr das da bei euch und dann wird es erst in eine Klinik geliefert oder zur Apotheke oder müsst ihr das irgendwo besonders hinschicken und es wird bestrahlt? Das ist ja spannend.
Ja, also wir hatten ja bisher einen Auftrag direkt von der Bundesrepublik, ne, also vom BfArM, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Die wollten das bestrahlt haben. Darum haben wir diese Blüten bestrahlt. Wir haben jetzt ja gerade neue Blüten jetzt durch das neue medizinische Cannabisgesetz. Seit dem 1.4. dürfen wir auch neue Blüten selber anbauen. Die bestrahlen wir nicht. Die bestrahlt wurden, das kann man nicht, also können wir nicht selber machen. Das ist relativ aufwendig. Dafür braucht man aufwendigere Maschinen. Ich meine, wichtig ist dabei zu wissen, ne, sehr, sehr viele Sachen werden ja bestrahlt. Also die Bestrahlung bedeutet ja nicht, dass das danach in irgendeiner Weise radioaktiv ist oder so, sondern das ist ja nur eine Keimabtötung. Ne? Du kennst das ja, wenn du in der Klinik bist. Die Handschuhe, die du da auspackst, die sind natürlich alle bestrahlt worden.
Das war mir gar nicht so bewusst, dass man die Produkte da bestrahlt, um eine höhere Sicherheit für die Patienten zu generieren.
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen auch ein Unterschied. Ne? Es gibt also manche Blüten, die jetzt so mehr von den Patienten selbst ausgewählt werden. Viele lehnen das ab, dass die bestrahlt wurden. Aus medizinischer Sicht kann man aber sagen, verändert sich da an den Blüten jetzt erstmal nichts, außer dass eben keine Keime mehr drauf sind.
Jetzt haben wir die Pflanzen aus der Mutterpflanze, haben wir jetzt produziert. 100 Tage hat es gedauert, mit oder ohne Bestrahlung. Welche Arten von Produkten kommen denn jetzt dabei raus? Was produziert ihr daraus? Es sind ja nicht nur die Blüten, sondern du hast ja eben schon Extrakte im Nebensatz erwähnt.
Ja, genau. Also A, natürlich die Blüten. B, Extrakte, also als Tropfen zum Einnehmen. Dann haben wir einen Dickextrakt, also diese Extrakte direkt zum Einnehmen, die haben eine relativ niedrige Dosierung. Ja, die sind so im Bereich von wenigen Prozent, dass man das auch per Tropfen eben dann die Wirkung gut titrieren kann. Und dann gibt es auch einen Dickextrakt, der ist etwas, also der ist deutlich höher dosiert. Der ist dann zum Beispiel auch vaporisierbar. Das hat natürlich den Vorteil, die Blüten werden ja auch vaporisiert, ne, sind aber schwieriger einfach einzustellen, ne, in der genauen Konzentration, was dann mit einem Extrakt einfacher geht.
Vaporisieren meinst du Inhalation, ne? Dass sie das ja. Einatmen, ja, okay.
Genau. Und in Zukunft wird es noch neuere Produkte geben. Das eine ist dann, wir haben jetzt etabliert, dass wir aus der frischen Pflanze auch die Terpene, also die Aromastoffe, extrahieren können und dem Dickextrakt wieder beigeben, weil der Extraktionsprozess ist normalerweise so, dass dabei nicht alle Terpene erhalten werden und oft die Blüte muss auch zuerst getrocknet werden beim normalen Extraktionsprozess. Das kann man nicht mit der feuchten Blüte machen. Und so können wir dann die Terpene wieder dazu tun. Und dann haben wir auch noch, ich hoffe, dass das noch dieses Jahr gelingt, ist zulassungstechnisch nicht so ganz einfach, ein Frischextrakt. Das ist ein Extrakt, der dann komplett aus der frischen Blüte gewonnen wird.
Kannst du noch ein paar Worte zu Terpenen sagen, warum es dir als Produzent so wichtig ist, dass das nochmal einen höheren Stellenwert bekommt?
Ja, also A, gibt es natürlich Hinweise und auch also wichtige große wissenschaftliche Studien gibt es dazu jetzt nicht, aber viele Hinweise und auch Erfahrungsberichte, ne, von Patienten, dass die Terpene die Wirkung mit beeinflussen, also wie zum Beispiel, wie verträglich eine Blüte ist oder müde machend ist oder eher anregend wirkt. Und die Terpene sind halt relativ flüchtig. Das heißt, je länger das braucht, wenn man das jetzt irgendwo anders auf der Welt anbaut und dann erstmal um die halbe Welt karren muss und dann hier freigibt, je länger das dauert, desto weniger Terpene sind natürlich am Ende. Und darum ist das einer der wichtigsten Schritte, wenn man Cannabisblüten anbaut, dass man sich darum sorgt, so viele der Terpene wie möglich zu erhalten.
Was ist denn eigentlich ihr als Produzenten, was ist da euer Hauptprodukt? Sind das eher die Blüten, die ihr verkauft, die Extrakte oder in Zukunft vielleicht die Terpene? Wo ist da euer Hauptfokus? Oder seid ihr breit aufgestellt und habt alles ungefähr gleich?
Nee, also die Blüten sind schon das am meisten Nachgefragte.
Ja. Und kommt die Anfrage hier aus dem privaten Sektor oder aber auch aus dem medizinischen, also von Kliniken, Apotheken etc.?
Beides.
Beides.
Das ist beides. Also wir können das, also wir wissen das auch nicht. Wir sind der Hersteller, ja, das rufen die Apotheken bei uns ab. Wir wissen nicht, wer was auf welches Rezept geschrieben hat, ob das ein Kassenrezept ist oder ein Privatrezept. Diese Informationen gelangen zu uns nicht.
Ah, okay. Du hast sozusagen nur den Überblick darüber, wie viel die Apotheken von was bestellen. Nur wo das dann landet, wisst ihr nicht. Okay. Gab es da seit dem 1.4. eine Veränderung für euch als Produzent?
Ja, also gut, was sich ganz grundlegend verändert hat, ist, dass wir nicht mehr, sage ich mal, eine Planwirtschaft haben. Vorher hat ja der Staat uns vorgegeben, wie viel von welcher Sorte dürfen wir produzieren. Das ist jetzt nicht mehr so. Wir sind jetzt in der Hinsicht frei. Also wir können jetzt alle Sorten anbauen und auch so viel, wie wir wollen und können. Und wir müssen das nicht mehr an den Staat liefern, sondern können das direkt an die Apotheken liefern. So wie übrigens vorher auch alle, die importiert haben, auch. Was eine sehr, ich meine, eine merkwürdige Regelung war. Die Blüten in Deutschland werden gewissermaßen planwirtschaftlich verteilt, aber gleichzeitig darf alles, was man will, importiert werden aus gewissermaßen jedem Land der Welt. also von Kolumbien bis Lesotho, wurde munter importiert und direkt an Apotheken abgegeben. Der Anbau in Deutschland war aber schwer reglementiert und durfte nur an den deutschen Staat verkauft werden. Das hat sich geändert. Wir sehen natürlich auch, dass insgesamt dadurch, dass es kein Betäubungsmittel mehr ist, die Verschreibungen natürlich viel einfacher geworden sind und dadurch auch mehr.
Wie stehen wir denn in Deutschland im Vergleich zu unseren europäischen Nachbarn oder vielleicht auch unseren Weltkollegen gegenüber im Vergleich mit dem Produkt THC-CBD?
Also das verändert sich zu sehr. Da können wir jetzt noch im Moment gar nicht so eine klare Aussage zu machen, wie viel da jetzt medizinisch ist. Und es gibt ja jetzt auch noch eine große Veränderung, dass der Genehmigungsvorbehalt zumindest für bestimmte Fachgruppen der Ärzte wegfällt. Das heißt, ich glaube, wir befinden uns da in einer Transition von wahrscheinlich noch sehr restriktiv, insbesondere als es noch ein Betäubungsmittel war, hin zur Möglichkeit, dass Cannabis breiter eingesetzt wird. Aber auf welchem Platz wir uns da befinden, ist schwer zu sagen.
Wo siehst du dich denn da in der Branche? Wo liegen die Herausforderungen jetzt für dich?
Naja, also für uns als jemand, der nicht nur importiert, sondern der auch, sage ich mal, die eigentliche Arbeit macht, nämlich das Cannabis anbauen und züchten, ist natürlich eine große Herausforderung, die Anlage jetzt zu vergrößern. Aufgrund gestiegenen Nachfrage auch. Das heißt natürlich ein Bauprojekt start und auch unser Team muss wachsen. Das sind natürlich einfach viele operative Aufgaben. Aber ja, also das macht natürlich viel Spaß. Das war ja der Grund auch, warum wir das gestartet haben, weil wir, also unser Motto ist, wir kultivieren Lebensqualität. Also wir wollen anbauen und am Ende soll das dann eben Patientinnen und Patienten finden. Und dann macht das natürlich noch mehr Spaß, das nicht wie auf der ganzen Welt einzukaufen und irgendwie hierher zu verfrachten, sondern auch direkt bei uns die Pflanzen von vorne bis hinten betreuen zu können und zu wissen, wo es herkommt.
Gibt es da für dich noch Zukunftsvisionen für CBD und THC-Produkte? Hast du da noch was in der Schublade, wo du vielleicht unsere Hörer und Hörer ein bisschen teasern kannst, so was die Zukunftspipeline noch so für uns bereithält? Oder gibt es da eigentlich noch nichts und ihr habt genug zu tun mit euren aktuellen Projekten?
Naja, also ich halte insgesamt, gerade auch für die medizinische Anwendung, den Frischextrakt für ein sehr, sehr gutes Produkt. Da, also der wird eben vollständig ohne Lösungsmittel hergestellt. Also es ist gewissermaßen wie ein Olivenöl, das wird nur gepresst und gefiltert und eben ohne Trocknungsprozess. Das heißt, alles, was in der frischen Blüte drin ist, ist in diesem Mischextrakt am Ende auch enthalten. Mhm. Und der ist obendrein auch noch sehr, sehr rein. Also hat in den ersten Tests über 95% Reinheit, das heißt also THC und Terpene und auch einen sehr, sehr hohen Terpengehalt. Also das ist, glaube ich, ein Produkt, was auch für den medizinischen Bereich ein ganz besonders interessantes Anwendungsprofil haben wird. Und es ist natürlich interessant zu sehen, wie sich das dann entwickelt, was deutlich mehr auch Terpene hat, also ob das dann andere Einsatzbereiche vielleicht noch haben kann.
Ja, aber jetzt für die medizinische Anwendung, wo siehst du da die größten Anwendungsbereiche? Also was sind da so deine Zielpatienten, wo du sagst, dass damit können die Kollegen wahrscheinlich richtig gut punkten?
Naja, also das allgemein ist das, glaube ich, bei allen Cannabis-Produkten, also THC halt in einer Wirken, die Hauptzielgruppe sind natürlich chronische Schmerzen und dann eben viele Nischenbehandlungen oder ne, wo das einfach mehr oder weniger ein Ausprobieren ist, ob Cannabis funktioniert oder nicht.
Ein Additivum sozusagen, um vielleicht auch Medikamente zu reduzieren oder den therapeutischen Erfolg zu verbessern, ne? Ja, genau.
Ja, es ist ja schwer vorherzusagen, bei wem es funktioniert und bei wem nicht, da haben wir ja leider keine Daten zu, dass man das irgendwie prädiktiv an bestimmten Markern festmachen könnte. Und daher ist das ja in gewissermaßen ein explorativer Prozess.
Das ist mal ein vernünftiger Appell. Den finde ich gut. Leute, probiert es aus, sonst werdet ihr wer es nicht probiert, der nicht keinen Erfolg sieht. Adrian, ich danke dir vielmals für diesen umfassenden Einblick. Das war großartig. Da waren auch einige Effekte bei mir dabei. Das hätte ich jetzt, also beeindruckt hat mich echt die Bestrahlung. Das hätte ich bei der Pflanze jetzt nicht gedacht. Aber man muss ja dazu lernen und darum war dieses Gespräch, glaube ich, extrem großartig. Vielen, vielen, vielen Dank nochmal. Und
sehr, sehr gerne.
Ich hoffe, dass wir uns irgendwann nochmal widersprechen, wenn vielleicht die Schublade aufgeht und neue Sachen rauskommen. Da würde ich mich sehr freuen. Und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und vielen Dank nochmal für das Interview.
Gerne. Tschüss.
Das zweite Schlüsselwort.
THC. Das ist ja wirklich spannend.
Ja, das kann ich dir sagen.
Ja.
Also es hat mir Das hat mir echt gut gefallen. Das hat auch Spaß gemacht.
Ja, du warst ja auch vor Ort.
Ja, stimmt. Es hat, ja, hatte ich dir auch von erzählt. Ja, ich habe mir das Werk vom dem Adrian mal angeguckt. Das war sehr beeindruckend. Also,
was hat dir am besten gefallen? Oder was war so das, was am meisten rausstach?
Das ist, glaube ich, das, was er auch berichtet. Dass die durch die Prozesse, die sie da haben, strukturiert, dass sie eine gleichbleibende Qualität herstellen. Das hat mich sehr beeindruckt. Und auch dieser hygienische Standard, die sie da vorhalten, das war für mich als Mediziner war schon sehr beeindruckend. Dass so mit, du kannst dich ja da nicht frei bewegen. Wir kommen natürlich von einer Zeit, wo das alles wie Fort Knox gesichert ist. Das ist jetzt ein bisschen aufgelockert seit dem 1.4. Aber trotzdem musst du mit Sicherheitskleidung, mit Mundschutz, mit Haube, mit Vollverkleidung, gehst du da halt durchs Werk. Und dann zu sehen, dass jeder Entwicklungsschritt der Pflanzen eigene Räume hat und die damit Wärme, mit Kälte, dass die Gärtner überall haben, die das dann auch begutachten, ob das richtig ist.
Haben die denn auch viel Personal, was da läuft, oder ist das weitestgehend automatisiert?
Ja, das ist vieles automatisiert. Die haben da richtige Maschinenstrukturen, die das ernähren und so. Das war, wir konnten da auch schöne Fotos machen. Das war natürlich auch ganz nett, sich das mal so anzugucken. Aber eins war natürlich mega heilig. Das war der Raum, wo diese Nährsubstanzen hergestellt wurden. Da, um Gottes Willen, keine Fotos machen und so. Da hast du dir das alles angeguckt. Denkst du, okay, ob ich da jetzt nur ein Foto mache oder peng? Ich
kann mit dem. Ist das hellgrün oder dunkelgrün? Ja,
das war so Industriespionage, war für mich da also weit entfernt. Aber vielleicht gibt's da Leute bestimmt, für die das wichtig ist, wie so eine Pflanze im Wachstumsprozess ernährt wird. Das war schon sehr beeindruckend. Aber diese gleichbleibende Qualität war beeindruckend. Ja, dass das ja auch alles gleich ist, das war echt beeindruckend, ja, muss man sagen.
Ja, ich glaube, das ist ja auch Wahnsinn. Also Standardisierung ist da ja auch ein Schlüssel, der unglaublich wichtig ist. Aber
ja, fand ich auch. Also das hat mich am meisten beeindruckt. Aber in der ganzen Situation darf man natürlich auch nicht vergessen, wie sagst du immer so schön, ist, wo Licht ist, ist auch Schatten.
Ja.
Und ich finde, das müssen wir auch so ein bisschen nochmal besprechen.
Ja, das darf man nicht vergessen. Das soll ja hier auch keine Werbeveranstaltung werden. Also natürlich, es ist sozusagen.
Das ist der Moment, wo ich jetzt den Jingle spiele.
Ja, genau. Also man darf ja nicht vergessen, dass das jetzt irgendwie dir der Problemlöser für alles sein kann. Ne? Also Cannabis kann in richtiger Anwendung und beim richtigen Patienten ja, glaube ich, ein segenreiches Medikament sein. Aber das hatten wir vorhin ja auch gesagt, das ist ja sozusagen die Wirkung nicht im Vorwege immer absehbar bei jedem Patienten.
Das war mir ganz klar, dass du natürlich den Kontrapart einnimmst.
Ja.
Da muss ich dir aber dagegen halten. Es ist unbestritten, dass es zu einer Schmerzlinderung kommt. Sowohl THC wie auch CBD haben nachweislich schmerzlimmende Eigenschaften. Und sie können bei chronischen Schmerzen und bei vielen anderen Erkrankungen dem Patienten Linderung verschaffen. Und das ist unbestreitbar. Also da musst du nur durch die heiligen Hallen deines Krankenhauses gehen und da wirst du Patienten finden, die das regelmäßig anwenden und die davon profitieren.
Das sei auch nicht in Abrede gestellt, aber die wirklich groß angelegte Studie dazu, ne, auch von Wirksamkeit und Cannabis bei verschiedensten Erkrankungen, bei Schmerz mag das so sein, aber es gibt ja verschiedene Anwendungsbereiche, die sonst noch interessant sind. Große Studien habe ich da nicht gelesen. Das ist alles klein. 50, 100, 100 Leute nur.
Das dritte Schlüsselwort.
Reggae. Ja, das mag sein, aber angstlösend ist es trotzdem, mit oder ohne Studie.
Ja.
Und das ist ja was, wo viele Patienten einfach auch ihre Probleme haben.
Ja.
Und CBD kann da wirklich angstlösend sein und reduziert diese Angst definitiv und damit nachweislich auch die Lebensqualität von den Patienten verbessern, weil es lebt sich ohne Angst besser.
Aber du weißt ja auch nicht, wie die langfristigen Auswirkungen sind, ne? Das muss man auch da immer in Betracht ziehen. Also regelmäßiger Konsum und Auswirkungen auf alles weiß man auch nicht.
Okay, was meinst du damit?
Naja, also wir wissen ja zwei Sachen. Also wir wissen ja, dass Patienten, die zu jung Cannabisprodukte häufig konsumieren, dass die einfach IQ-Punkte verlieren. So, also wenn du zu jung und zu lange Cannabis nimmst in der vulnerablen Phase der Gehirnentwicklung, dann wirst du einfach nicht schlauer. Im Gegenteil, wirst du einfach ein bisschen blöder, verlierst die IQ-Punkte. Ne? Und du hast auch ein höheres Suchtpotenzial im späteren Leben für alle möglichen anderen Sachen, weil das wahrscheinlich das Belohnungszentrum da in der vulnerablen Phase dann anders stimuliert wurde. Ne?
Aber was gut funktioniert, ist die Entspannung.
Absolut.
Und das wissen wir spätestens dann, wenn wir regelmäßig Reggae-Musik hören. Dann macht das nicht nur die Musik, sondern die verbindet sich auch irgendwie mit THC. Also die Wirkung ist schon entspannt. Und es kann auch bei Schlafstörungen angewandt werden. Also ich meine, jemand, der Muskelverspannung hat, Schlafstörungen hat und da jetzt auf einmal eine neue Lebensqualität erreicht, da finde ich, da muss man das auch mal positiv anmerken. Und du hast ja auch gesagt, wie diese einzelne Substanzen wirken und in welchem Bereich, also in welchem komplexen Wirkbereich sind. Und deswegen ist ja naheliegend, dass es auch entzündungshemmende Eigenschaften mit sich bringt. Also beide Cannabinoide, ne? Mhm. Und das ist ja ein Vorteil, der noch gar nicht so richtig gut in den Vordergrund gerückt wurde. Ich glaube, da musste man nochmal ein Ausrufezeichen hinter
setzen. Ich glaube, vielleicht ist es auch ratsam, wenn wir uns jetzt schon den einzelnen Einsatzgebieten zuwenden, wenn wir uns da vielleicht auch noch einen Experten dazu holen.
Das ist der Moment, wo du wieder teaserst, ne?
Mhm.
Ja, das finde ich gut, dass du das machst. Ich finde das auch. Ich finde, die heutige Folge war so eine runde Sache, um mal zu gucken, wie funktioniert dieses System, wie funktionieren diese Medikamente. Und ich meine, wie cool, wir wissen jetzt, wie es von der Pflanze zum Extrakt geht, ne? Mhm. Und können mit der Pharmakokinetik und Dynamik viel mehr anfangen.
Ja.
Also tipptopp, Ausrufezeichen und Haken dran. Aber mich interessiert natürlich auch, wie wird es praktisch angewendet?
Ja.
Und wie findet der Patient es eigentlich?
Richtig. Und da bin ich unheimlich froh, dass du deine Connections hast spielen lassen.
Ohne THC.
Ja.
Ja.
Genau. Wir möchten nämlich an dieser Stelle auf den nächsten Podcast, also das heißt, ist dann die Neujahrsfolge, hinweisen, wo du ein sehr, sehr interessantes Interview geführt haben wirst, ist das die richtige Zeitform, mit dem Kollegen Herrn Pecker, anerkannten Schmerzspezialisten aus Süddeutschland, über letztlich, wie macht er es denn eigentlich in der Praxis? Wie wendet er denn medizinisches Cannabis denn wirklich an?
Ja, und als zweites Interview, als Gimmick hintendran oder eigentlich als auch eine zusätzlich tragende Säule des Podcastes im Neujahr, ist noch ein Patient, der von seiner Seite einmal berichtet,
genau,
wie er eigentlich zu diesem Produkt gekommen ist und wie es ihm hilft oder nicht hilft, was für Nebenwirkungen und was es da vielleicht auch noch so andere Probleme gibt, die wir in unserer kleinen Pro-Kontra-Session noch nicht besprochen
haben. Ja, genau, sehr interessant. Also bin ich auch nie drauf gekommen, wenn man es nicht aus Patientensicht mal gestellt hat bekommen.
Ja.
Also freut euch drauf, das wird sehr interessant werden, hoffen wir.
Ja.
Und wie immer gilt, wenn ihr Anregungen, Kritik oder auch Lob für uns habt, freuen wir uns immer über ein Feedback.
Ja.
Das könnt ihr senden an E-Mail-Adresse.
Tja, wir haben ja mittlerweile mehrere. Ich kann ja fast gar nicht mehr sagen. Aber podcast@derschmerzcode.de würde sich ganz gut anbieten.
Wunderbar.
Also ich kann von meiner Seite nur sagen, ich kann es kaum erwarten und freue mich riesig, besonders euch im neuen Jahr 2025 zu begrüßen. Bis dahin. Bleibt gesund.
Bis dahin viel, viel Geschenke unter dem Tannenbaum, vielleicht ein kleines Bäumchen unter dem Bäumchen.
Wir bedanken uns und freuen uns wieder auf dich, wenn das heißt der Schmerzcode. Die im Podcast dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der neutralen Information und allgemeinen Weiterbildung. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden, Behandlungen oder Arzneimittel dar. Die Inhalte erheben weder einen Anspruch auf Vollständigkeit, noch kann die Aktualität, Richtigkeit und Ausgewogenheit der dargebotenen Information garantiert werden. Der Podcast ersetzt keinesfalls die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Und er darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden.